Sie hören eine Predigt der Freien Evangelischen Gemeinde Main-Taunus. Wir wünschen und beten, dass Sie durch diese Predigt angesprochen, beschenkt und vorangebracht werden. Gottes Segen Ihnen.
Also ihr sagt nicht einfach mal, ich bin nur der und der, sondern es hat immer inhaltlich was damit zu tun. Dann sagt Jesus ganz viel Positives, ja, das ist hier mal so grün beschrieben, also das, was er in der Gemeinde positiv erlebt. Und dann gibt es Dinge, wo Jesus sagt, das ist eigentlich nicht so gut, da braucht ihr mal Veränderung. Das ist dann rot. Das hier ist jetzt übrigens Weinrot, was ihr da seht, weil tatsächlich, und das ist das Spannende, in dem Sandstrand an Philadelphia gibt es nichts Rotes. Also bei denen an Ephesus, da steht drin, ihr habt die erste Liebe verlassen, ihr müsst da umkehren und so weiter und so fort. Ja? Also da hat Jesus wirklich viel Kritik aus, übt er da aus und sagt, was sich echt ändern muss. Und hier bei denen ist eigentlich nur, halte, was du hast. Nichts Negatives. Und dann sagt Jesus noch so ein paar Tipps, was man machen kann. Das ist, oder beschreibt ja einiges. Und zum Schluss kommt immer, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt kann man sagen, naja, also ist doch logisch, jeder hat doch Ohren. Ne? Aber das ist einfach so bei uns Menschen, was wir akustisch hören, ist noch lange nicht tiefer bei uns angekommen. Ja, also ich kann euch jetzt viel erzählen, aber ob das mit euch was macht, ob der Geist Gottes das bei euch nutzen kann, dass das für euch was wird, das kommt jetzt darauf an, ob ihr sagt, oh nee, Durchzug, ich habe für Epheser 4 gestimmt, ich bin aus der Nummer raus oder so. Ja, ne? Oder ihr sagt, nee, ich bin mal gespannt, was Gott mir heute Morgen sagen will. Also, so, das ein bisschen zu dem Aufbau, könnt ihr mal so vergleichen. Aber jetzt spannend, eine Gemeinde, wo Jesus nichts auszusetzen hat. Und da, jetzt mal ehrlich, was würdet ihr erwarten? Das ist ja schon fast unglaublich, oder? Also ich weiß nicht, wie viele Jahre ihr schon Gemeinde kennt. Also ich bin jetzt noch 55 und bin schon mein ganzes Leben irgendwie in der Gemeinde und habe auch noch beruflich mit Gemeinde zu tun und jetzt mit ganz vielen Gemeinden. Und da gibt es natürlich immer auch Sachen, die nicht so gut laufen. Da gibt es Verletzungen, da gibt es Versäumnisse, da gibt es Sachen, die einen enttäuschen und mit darüber traurig ist, ganz klar. Und hier eine Gemeinde, wo Jesus nichts irgendwie zu kritisieren hat. Das ist wahrscheinlich FEG Bonn. Gemeinde, 500 Mitglieder, Riesenprogramm, 3 Vollzeitler oder vielleicht so ein bisschen moderner, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich ICF München. Ja. Oder vielleicht jetzt die Hilfe Rhein-Main, das könnte CZW sein, aber die heißen ja gar nicht mehr so, also Move Church, ne? Die machen Fernsehgottesdienste, was weiß ich. Also was würde er erwarten? Das muss doch irgendwie so eine bunte Gemeinde sein oder früher, ich weiß nicht, ob ihr noch Rick Warren kennt. Rick Warren, Saddleback Gemeinde in Kalifornien, 15.000 Leute sind da im Gottesdienst, ja, das ist schon mal was. Ne? Also wahrscheinlich ist das so eine Gemeinde, oder? Das Spannende ist, Jesus sagt das einer Gemeinde, von der er sagt, ihr habt echt eine kleine Kraft. Es ist tatsächlich, ich nehme das nicht übel, aber ich sag mal, es ist eher die FEG Main-Taunus als die FEG mit den 15.000 Mitgliedern. Das ist schon mal spannend. Einfach mal vorweg. Und jetzt schauen wir uns den Text mal näher an. Da sagt Jesus, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Ist viel Text, wir lassen den Text einfach mal vorne. Zum Schluss blende ich euch nochmal die Gliederung ein, aber ich glaube, das hilft mehr. Zunächst mal, hey, sehen, wer Jesus ist. Wenn wir Gottes Möglichkeiten nutzen wollen oder sehen wollen, oder wenn wir sehen wollen, worauf es denn eigentlich ankommt, ist das Erste, sehen, wer Jesus ist. Und einer Gemeinde mit kleiner Kraft steht nämlich besonders in der Gefahr, dass sie vergessen, was sie für einen großen Gott haben. So ist es kein Wunder, dass Jesus hier am Anfang mal deutlich vor Augen malt, was wir denn in ihm haben. Und am Ende nochmal die tolle Zukunft beschreibt, die uns mit ihm und bei ihm erwartet. Dass er erstmal deutlich macht, habe ich neulich in der Gemeinde gesehen, die laden ein mit so kleinen Kärtchen, Hauptsache Jesus. Habt ihr das schon mal gesehen? Gut, liegt hier vorne aus, FEG Main Taunus. Hauptsache Jesus. Und er macht mal deutlich, hey Leute, schau doch mal, was heißt das denn? Jesus. Ja, wer ist Jesus? Uns klar machen, mit wem wir es zu tun haben und wem eigentlich die Gemeinde ist. Die Gemeinde gehört nicht dem Bundessekretär, die Gemeinde gehört nicht dem Ältestenkreis, die Gemeinde gehört nicht dir, sondern die Gemeinde Jesu gehört Jesus. Und was ist das für ein Jesus? Mehrmals heißt es in unserem Sendschreiben, siehe, siehe, hey, mach doch mal die Augen auf. Verschließ doch nicht die Augen. Wir haben heute Morgen in dem Morgenlied gesungen, da ging es um Blindheit, ja. Also morgen ist ganz frisch und neu. Auch, also nimm die Blindheit weg oder wühle uns vor Blindheit, dieses irgendwo, ich glaube Strophe 3. Und mit Peter Strauch, unserem alten Präses, der diese letzte Woche 80 geworden ist, mit dem singen wir oft, Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Jesus, wir sehen auf dich. Und in Epheser 1, da betet Paulus, dass wir erleuchtete Augen bekommen, die Herrlichkeit Jesu zu sehen. Und wie stellt sich jetzt Jesus hier vor? Jesus sagt, ich bin der Heilige. Der Heilige, das ist die häufigste Gottesbezeichnung im Judentum. Bei Jesaja ist das der Heilige Israels die häufigste Verwendung für Gott. Ja, wir sagen schon mal Gott, oder im Alten Testament steht Yahweh, ja. In der Lutherbibel oft, wenn Herr so groß geschrieben ist, mit lauter Großbuchstaben, steht das im Grundtext, im Hebräischen steht da Yahweh. Aber bei Jesaja ganz häufig eben der Heilige Israels. Und was heißt eigentlich heilig? Heilig heißt zunächst einfach mal schlicht abgesondert oder besonders. Und das ist Gott, das ist Jesus, er ist was Besonderes. Heilig heißt auch, er ist vollkommen, er ist ohne Sünde. Ja, also auch da ist er besonders und heilig, eben nicht unrein, nicht falsch, da ist kein Lug, kein Trug, sondern da ist Echtheit. Wir kommen aber gleich beim nächsten Begriff nochmal darauf zurück. Also ist dieser heilige Gott, der so besonders ist, aber der eben nicht ganz weit weg ist, sondern es ist der Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Es ist der Gott, der Hagar sagt, ich sehe dich, oder Hagar erkennt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der uns sieht, der nicht sagt, ich bin so heilig, ich bin so abgehoben, ich throne so über allem, also was euch da bewegt. Viel Spaß, macht's gut, ja. Nein, sondern ein Gott, der Mensch wird, der in seiner Heiligkeit eben nicht sagt, ich will unberührbar bleiben, sondern berührt, was uns bewegt. Von Jesus heißt es, wir haben einen hohen Priester in ihm, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Der also in seiner Heiligkeit nicht unberührt und unberührbar bleibt, sondern anfassbar, und wir können ihm begegnen. Das steckt auch in Heiligkeit. Die Heiligkeit Gottes ist, dass er uns so nahe kommt, dass er uns liebt. Das ist doch was ganz Besonderes, was Heiliges. Er ist der Wahrhaftige. Das heißt, er ist treu und zuverlässig. Seine Worte und seine Verheißungen sind wahr. Und er ist es auch, der, den das Alte Testament verheißt und der dann auch auf diese Welt kommt. Also das erfüllt er ja auch, was im Alten Testament beschrieben ist. Bis dahin, dass die Geburtsstadt in Micha 5 genannt wird, und wir haben es gerade gefeiert, in Bethlehem geboren. Hat Micha schon ungefähr 500, 600 Jahre vor der Geburt geschrieben. Gott steht zu seinem Wort. Und da heißt es hier, der die Schlüssel Davids hat. Was waren denn die Schlüssel Davids? Das bezieht sich auf eine Stelle aus Jesaja 22. Da ist die Rede vom Hofmeister Eliakim. Also ist ja klar, König David, ne? So Könige, die schleppen ja nicht ihren eigenen Haustürschlüssel mit sich rum. Die haben Leute, die Türen aufmachen. Ne? Das ist so, kennt ihr sowas? Also, ne? Nee, ne? Wir haben keine Könige hier, wobei doch, hier steht es ja, deine Krone, ne? Halte die fest. Wir sind ja Königskinder als Christen. So, aber der Eliakim, der hat also einen Schlüssel, das heißt, er hat einen Schlüssel, den Zentralschlüssel zu allen Räumen im königlichen Palast in Jerusalem und vor allem zu den Vorratskammern, denn er war der Hausvater. Er hatte für die ganze Schlossmannschaft zu sorgen. Und im Judentum wird das schon messianisch gedeutet, also auf den Retter, den versprochenen Retter Gottes hin bezogen. Und Jesus oft sagt hier, ich habe den Schlüssel. Ich habe den Schlüssel zum Reichtum Davids, ja mehr noch, ich habe den Schlüssel zum Reichtum des lebendigen Gottes. Also er nimmt dieses Bild, diese Übertragung. Also nicht nur zum Davidspalast im irdischen Jerusalem, sondern Freunde, ich habe den Schlüssel zum Davidsheil im neuen Jerusalem. Anders formuliert, durch Jesus steht uns die Welt, die Tür offen zur Heilswelt Gottes. Und in Kapitel 1, Offenbarung 1, sagt Jesus, ich habe die Schlüssel auch zum Totenreich, das heißt auch zum Reich der widergöttlichen Mächte und auch zum Reich Gottes, das heißt zur Gemeinschaft mit ihm. Durch ihn haben wir auch Zugang zum göttlichen Reichtum. Vor Jahren war mal die Jahreslosung, Kolosser 2, Vers 3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und das jetzt hier gemeint mit der Schlüsselgewalt ist, Jesus ist die Schlüsselfigur der Heilsgeschichte. Und er schließt uns das Reich Gottes auf, er öffnet uns diesen Weg und auch zur Heilsgemeinde. Es entscheidet sich an der Frage, gehöre ich zu ihm? Das ist ein Punkt, was wir als FEGs ja besonders betonen. Wir sagen ja nicht, es kommt nicht darauf an, welche genaue Vorstellung hast du von der Wiederkunft Jesu. Kommt er vor der Trübsal, nach der Trübsal, so? Liest du lieber Luther, Hoffnung für alle oder Basisbibel oder, ja, nicht entscheidend. Sondern die Entscheidung ist, wer zur Gemeinde Jesu gehört, worauf kommt es an? Dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast. Es kommt nicht darauf an, ob du sagst, ich war doch jetzt schon 100 Gottesdienste in der FEG, mein Taunus. Und bei 101 ist doch klar, dann gehört man zu Gott. Nein, es kommt auf die persönliche Beziehung zu Jesus an. Ob ich sage, du bist der, der mir den Weg zum Heil geöffnet hat. Wir nennen das Gemeinde von Glaubenden, also von Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen. Und Peter Stauch hat einmal gesagt, das ist die enge und die weite Tür zur Gemeinde Jesu. Das heißt nämlich eng, nur der glaubt, und weit, jeder, der glaubt. Und Jesus ist diese Figur. Und das lasst uns sehen, was wir in ihm haben. Den Zugang zum Reichtum, zur Fülle und zum Heil des lebendigen Gottes. Er ist die Schlüsselfigur. Oder wir könnten auch singen mit, ich glaube, Albert Frey macht das in dem Lied, es gibt bedingungslose Liebe, er ist der Anker in der Zeit. Und Jesus stellt sich vor als der Absolute. Man könnte auch sagen, das einzig Wahre. Weil nur Jesus kann öffnen oder verschließen. Armin Burkhardt hat eben die Ich-Bin-Worte Jesu erwähnt. Sie stehen im Johannesevangelium ganz stark oder ganz viele. Und da steht in Johannes 14, Vers 6 steht eins, da sagt Jesus, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin der einzige Weg zum Heil. Ja, liebe Zeit. Das ist ja heute politisch total unkorrekt. Ja, also wenn ich das in der Talkshow sehe, sagen würde, dann weiß ich jetzt schon, welches Bashing ich dann nachher auf irgendwelchen Accounts dann hätte. Aber das ist das, was Jesus für sich in Anspruch nimmt und sagt, hey, Es gibt diesen Weg, aber es ist eben dieser Weg. Und kein Papst, keine frommen Vorfahren, keine Stammapostel und wer auch immer öffnen uns den Zugang. Auch kein Gutmenschentum. Es kann niemand den Zugang öffnen, außer Jesus. Aber Freunde, es kann auch niemand den Zugang schließen. Es kann auch niemand kommen, du gehörst nicht dazu. Weil das passiert ja hier, dass hier Leute kommen. Jesus sagt, die Synagoge des Satans, also da kommen Juden und sagen, ihr gehört nicht zu Gott. Ihr habt mit Gott nichts zu tun. und sprechen ihnen praktisch den Glauben ab, sprechen das Recht ab, zu sagen, wir gehören zu Christus und zum lebendigen Gott. Und dann sagt Jesus hier, nee, das kann euch keiner nehmen, weil das entscheide ich, kein anderer. Und dann geht es noch weiter. Jesus ist der, der zu uns spricht. Das finde ich auch ganz stark. Das steht zwar nicht wörtlich hier, aber er spricht ja hier zu uns. Ja. Kurzer Ausflug, es gibt ein Sendschreiben, da ist es rumgedreht. Da findet Jesus nichts Positives. Das ist das Sendschreiben direkt danach hier an Laodicea. Und wisst ihr, was ich bei dem Laodicea-Sendschreiben, das einzig Positive, was ich da noch finde, ist, zu dieser Gemeinde, da steht wörtlich, Jesus findet die Gemeinde zum Kotzen. Also, so könnte man es übersetzen. Das Positive ist, er spricht noch zu ihr. Jesus hat sie nicht aufgegeben. Also nur mal so am Rande, wenn ihr Laodicea lest. So, Jesus ist der, der diese Gemeinde kennt und mit ihr spricht, Vers 8. Jesus ist der, der sagt, ich bewahre dich in Zeiten der Prüfung und Versuchung. Du bist eben nicht allein. Hey, ich bin doch ein Gott, der dich sieht. Einer, der sogar Feinden zu Freunden macht, Vers 9. Und dann Vers 9c, als ich eben den Text nochmal euch vorgelesen habe, das fand ich, das ist so schön. Ganz am Schluss von Vers 9. Dass ich dich geliebt habe. Es ist der, der dich liebt. Sehen, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Wie groß denkst du von ihm? Schauen wir uns das Zweite an. Sehen, was Jesus lobt. Worauf kommt es Jesus an? Was ist ihm wichtig? Und was Jesus hier lobt, ist die kleine Kraft. Die kleine Kraft. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus in Vers 8. Hab eine Tür aufgetan und du hast eine kleine Kraft. Jetzt ist die spannende Frage, was ist das denn eigentlich in Philadelphia gewesen, die kleine Kraft? Und sie wird jetzt gar nicht näher beschrieben. Und das finde ich so gut, dass die Bibel manchmal ein bisschen ungenau bleibt, weil das uns die Möglichkeit gibt zu sagen, was ist denn bei uns die kleine Kraft? Sonst würde man sagen, das steht doch da, ist doch genau das. Was könnte die kleine Kraft gewesen sein? Vielleicht war sie finanziell nicht so gut aufgestellt. Ja, kann ja sein, dass eher so die ärmere Bevölkerung dazugehört. Also finanziell hatten die es immer ziemlich zu ihren Schaff. Ja, und dann kam irgendwann hat die Gasgesellschaft gesagt, Gas wird dreimal so teuer. Dachten die, ach du liebe Zeit, wir können gar nicht heizen. Ja, also das waren die ja zum Glück in der Türkei, da ist nicht ganz so kalt. Aber ne, so. Oder strukturell, dass sie sagt, ja, wir haben gar keine schönen Räume. Ja, wir hatten ja mal so ein Zukunftsding hier, und da war die Frage, die einen fanden die Räume hier ganz toll, die anderen sagen, ist ja wie ein Hinterhof. Ja, wobei ich heute Morgen, als ich so kam, mich einfach gefreut hatte, ich ging so auf euer Gemeindehaus so zu und auf dann erstmal ganz dick, groß, herzlich willkommen. Ja, und dann war mir es auch egal, in der Männertoilette tropft es, also wenn ihr Männer, wenn ihr da reingeht und denkt, da ist Wasser auf dem Boden, hat hier jemand, nee, das ist einfach nur von der Decke Wasser, also ihr könnt euch da ganz, ne, ja, vielleicht war das auch in Philadelphia so, da hat es überall getropft. Wir wissen es nicht, kann passieren. Kleine Kraft, kann sein. Kein Prunkgebäude. Es gab mal in den USA, gab es mal eine Gemeinde, die hatten eine Kristallkathedrale, ich war da auch mal drin, Crystal Cathedral, die Älteren kennen das vielleicht noch, ja, die Gemeinde war irgendwann übrigens pleite, anderes Thema, aber das war ein beeindruckendes Gebäude. In Philadelphia gab es das nicht. Vielleicht auch personell, vielleicht hatten sie wenig Mitglieder, eine geringe Gabenvielfalt, nur ein Musiker. Ich habe halt eben nochmal so gedacht, hey, wie cool ist das denn? Ihr seid ja jetzt hier nicht eine Gemeinde mit 100 Leuten, aber ein Musiker fällt aus und da ist ein anderer Musiker da. Ja, ich kenne Gemeinden, die haben einen Musiker. Wenn der nicht da ist, dann geht die Musik vom Band. Und es wird a cappella gesungen. Also, mal so, was war das in Philadelphia? Was ist das bei mir? Oder waren sie von der Bildung her nicht besonders gut aufgestellt? Menschen, die vielleicht mit geringem Kräftepotenzial da waren, es gibt ja unterschiedliche Formen von Schwäche, vielleicht viele, die krank waren, sei das physisch oder psychisch. Sie hatten irgendwie wenig vorzuweisen. Und gesamtgesellschaftlich wurden sie kaum wahrgenommen. Berühmtheiten oder Finanzstärke waren vielleicht nicht auf ihrer Liste. Das ist nicht einfach und das kann deprimieren. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben die kleine Kraft siehst, wo du im Leben deiner Gemeinde die kleine Kraft siehst. Und Jesus sagt einfach mal, du hast eine kleine Kraft. Und manchmal erlebe ich das, dass Gemeinden das als Entschuldigung nehmen, als Klage oder meinen, ja, wir haben eine kleine Kraft, wir können ja nichts machen. Wir haben ja so eine kleine Kraft und wir legen die schwachen Hände auch noch in den schwachen Schoß. Und was sagt Jesus? Er sagt jetzt nicht, stimmt nicht, du hast keine kleine Kraft. Nö, du hast sie. Aber er sagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Jesus lobt das sogar. Jesus will damit nicht einladen, dass wir damit kokettieren, dass wir das idealisieren und nur kleine Gemeinden sind sowieso gute Gemeinden. Das gibt's ja auch, ne? Dass manche denken, also je kleiner wir sind, umso besser ist die Qualität. Oder das Miteinander. Das ist nicht der Punkt. Aber er lädt uns ein, aufzuhören, uns darüber zu beklagen und auch aufzuhören, uns damit rauszureden, noch uns davon entmutigen zu lassen. Die kleine Kraft ist nämlich eine Chance, dass wir Gottes Möglichkeiten sehen. Wenn wir selber mit starker, eigener Kraft dastehen, dann ist es sehr leicht zu sagen, das kriegen wir doch hier gewuppt. Wir haben es doch drauf, wir sind doch so stark. Wenn ich mir bewusst mache, ich habe eine kleine Kraft, sieht das schon ganz anders aus. Ich komme in eine ganz andere Abhängigkeit von Jesus. Wieder meine Jahreslosung 2012, 2. Korinther 12 war das. Das war das Wort, ich bin den Schwachen mächtig. Das ist die Geschichte, wo Paulus erzählt, er hat mit Gott gerungen, weil er diesen Pfahl im Fleisch hat. Auch das ist nicht hundertprozentig klar, was das ist. Aber irgendwas war eine Behinderung in seinem Leben und die wollte er gerne loswerden. Hat Gott wiederholt darum gefleht, nimm das bitte von mir. Und irgendwann bekommt er von Gott die Antwort, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, weil ich bin den Schwachen mächtig. Ich glaube, Gott hat dem Paulus diesen Pfahl geben müssen, damit der Typ nicht größenwahnsinnig wird. Weil der war ja theologisch top drauf. Der hat ja Gemeinden gegründet, das lief ja oftmals. Ich meine, der ist auch oft verprügelt worden, aber der hat ja richtig was bewegt. Und ich glaube, dass ihm Gott das deshalb da gelassen hat. Ist so meine Überzeugung, aber Fakt ist, Gott sagt eben, hey, auf meine Gnade kommt es an. Auf meine Möglichkeiten, nicht auf deine. Und jetzt geht es auch weiter und dann sagt Jesus hier in Vers 8, denn, ja, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe doch dir eine Tür aufgetan. Und das ist ganz wichtig. Jesus ist auch der, der uns Türen öffnet. Aus der eigenen Kraft heraus haben wir oft geringe Wirkungsmöglichkeiten. Hinzu kam hier noch die Anfeindung seitens der Juden. Wer seid ihr denn schon? Aber gerade diese kleine Kraft wird der Gemeinde zum Segen, weil sie wird sich viel schneller bewusst, wir brauchen Jesus. Ich meine, gut, das sagt natürlich jeder. Also wenn ich jetzt eine Umfrage gemacht hätte von, glaubst du, dass du Jesus brauchst? Ja, hätten wahrscheinlich 99% gesagt, ja. Und der eine auch noch, weil er sagte, naja, wenn alle schon ja gesagt haben, muss ich auch ja sagen. Ne? Und natürlich stimmt Johannes 15, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja klar, als Christ bejahe ich das. Ja, die Frage ist, bejahe ich das auch im realen Leben? Also ich meine jetzt nicht sonntagmorgens hier im Gemeindehaus oder im Hauskreis oder im Gebetstreffen, sondern glaube ich wirklich, dass das stimmt, dass ich auf Jesus angewiesen bin, 24/7. Wer kleine Kraft hat, der ist sozusagen fast gezwungen, das zu glauben. Der glaubt es leichter. Deshalb lobt es ihr, Jesus. Und es ist eben das Gesetz im Reich Gottes, da ist ein kleines Senfkorn und aus dem wird ein großer Baum. Oder Paulus in Philipper 4, ich vermag alles. Durch den, der mich mächtig macht, nicht aus eigener Kraft. Entscheidend sind nicht unsere Möglichkeiten, sondern seine Treue. Und das ist unsere Treue. Und das ist das Nächste, was Jesus lobt. Das eine ist die kleine Kraft und das Zweite, was Jesus lobt, ist die große Treue. Die große Treue. Und Treue war in Philadelphia was Stadtgeschichtliches. Ja, also ich meine, ist klar, Frankfurt steht für Öbelwey, ich weiß nicht, für was steht Hofheim. Wisst ihr das? Hofheim? Also Sulzbach steht fürs MTZ, gell? Ist klar, welcome, bienvenue, das MTZ erwartet Sie. Also Philadelphia, die standen für Treue, weil die Stadt war nach dem pergamenischen König Attalos Philadelphos benannt. Der lebte so 160 vor Christus. Und der, sein Bruder, ist sozusagen früher gestorben und dann hat er für seinen Bruder die Regierungsgeschäfte übernommen, also wurde dann der Nachfolger. Und manchmal ist das ja so, das kennt ihr aus Firmen, es kommt ein neuer Chef und dann wird erstmal das Büro, alle Büromöbel werden weggeworfen, es gibt ein neues Büro, kennt ihr, oder? Wird alles umstrukturiert, ich bin jetzt neu, ich bin der neue Chef, es geht alles hier nach meinem Sinn. Der sagt, nee, ich führe das im Sinne meines Bruders weiter. Ich will mir gar keinen eigenen großen Namen machen, weil er war ja eigentlich der König. Deshalb Philadelphia heißt ja Bruderliebe. Also die Stadt ist danach benannt, nur mal so. Also die waren schon stadtmäßig irgendwie so treue Schluffs. Und jetzt sagt Jesus, ich habe eure Treue als Gemeinde auch gesehen. Und diese Treue zeigt sich an zwei besonderen Dingen. Denn Jesus sagt, ihr habt mein Wort gehalten. Mein Wort gehalten, ihr habt es bewahrt. Und bewahrt heißt hier nicht irgendwie so, ihr habt es irgendwo hier schön in ein Kästchen gelegt und dass dem da nichts mit passiert, sondern bewahrt heißt, ihr habt es beachtet, ihr habt es befolgt, die gute Nachricht-Bibel übersetzt hier, ihr habt es beherzigt, ja. Ihr habt euch auf mein Wort verlassen, danach zu leben und es auch zu bezeugen, durch das, was ihr redet und das, wie ihr handelt. Und da sind wir ganz nah bei etwas, was uns als FEG besonders wichtig ist. Wir haben in der Präambel unserer Verfassung stehen, die Bibel ist Maßstab für Lehre und Leben. Also nicht irgendwie was der Bundessekretär jetzt so sagt aus sich heraus, sondern wir gucken in die Bibel. Wir haben auch keine Bekenntnisschriften. Sondern wir sagen, wir wollen immer wieder neu gucken, was sagt die Bibel in diese Situation hinein, in diese Zeit hinein. Das ist uns ganz wichtig. Und das war denen auch in Philadelphia wichtig. Und durch dieses Wort bleiben wir mit Jesus verbunden. Und dieses Wort ist eben nicht nur ein theologischer Gegenstand, dass wir sagen, ja, wir können ja mal in diesem Wort gucken, wie wir Gott so denken. Was für ein Gottesbild wir haben. Hohe Theologie, sondern auch praktische Theologie. Theologie, die ins Leben hineinspricht. Denn dieses Wort ist ein lebendiges Wort. Es ist natürlich eine Gefahr, dass wir mit diesem Wort bewachen und bewahren, dieses Wort nehmen als etwas, wie wir die anderen bewachen und bewahren. Und sagen, du musst aber jetzt so sein, wie ich meine, das Wort das sagt. Und das ist eine kleine Krux, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in diese Falle tappen, dass wir eine Rechtgläubigkeit aufbauen, wo, bei der es mehr um Kultur geht. Man kann nämlich das Wort Gottes verfehlen an zwei Stellen. Also jetzt mal so grundsätzlich natürlich an verschiedenen inhaltlichen Stellen, aber zwei Richtungen. Das eine ist, es kann uns passieren, dass wir, die wir ja in einer Kultur aufgewachsen sind, in einem Milieu, in einer Tradition, auch geistlich in der Tradition, die wir dann schnell zum Wort Gottes erheben. Ich bin in der FEG aufgewachsen. In meiner Kindheit und Jugend bedeutete Abendmahl, Brot und Kelch gehen durch die Reihen. Bei wem ist das auch so? Wer sagt, das ist doch eigentlich das Biblischste? Keiner? Wer sagt, ich komme aus der Situation, da ging man nach vorne? Ah, okay, genau. So, jetzt können wir sagen, jetzt können wir streiten, was ist denn richtig? Also, wenn wir jetzt ganz biblisch sein wollten, müssten wir sagen, ne, die lagen ja da zum Tisch, es muss vorher ein schönes Lammfilet gegeben haben, ne, die haben ja Passa gefeiert. Also jetzt nur mal, ne, ihr wisst, was ich meine. Was ist unsere Kultur? Wir sind das gewohnt. Als ich das in meiner Gemeinde anders gemacht habe, da wollte einer schon fast vom Glauben abfallen, dass es nicht durch die Reihen ging. Oder ich stehe hier heute Morgen vor euch und habe gar keine Krawatte an. Ja, Leute, vor 25 Jahren, das wäre undenkbar gewesen. Hätte gesagt, sag mal, wie tritt denn der Mann hier auf? Ja, also, ne, aber das ist nicht Bibel. Also, ne, also Jesus trug keine Krawatte. Ja, das darf man trotzdem eine tragen, ihr wisst, was ich meine. Also wie schnell kann es passieren, dass wir unsere Kultur, unsere Tradition, was wir gewohnt sind, schnell zu dem machen, das sagt doch die Bibel. Fehler 1. Fehler 2 ist, das ist die andere Seite, dass wir sagen, wir müssen doch das Wort Gottes auf unsere Kultur hinabbrechen. Ja, so nach dem Motto, das können wir doch heute gar nicht mehr so sagen. Also das ist ja eine spannende Frage, in welcher Kultur leben wir eigentlich gerade? Ja, gerade wird ganz viel gegendert. Und dann trauen sich vielleicht Christen gar nicht mehr zu sagen, dass die Bibel das sagt, hey, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und als Frau. Nochmal Klammer auf, ich rede nicht von den 0,00, frag mich nicht Prozent von Menschen, wo wirklich die in einem Körper geboren worden sind, was sehr schwierig ist und sie wissen nicht, wo sie hingehören. Wovon ich rede ist, dieser Gedanke, das kann ich mir doch raussuchen. Ist doch egal, wie Gott mich hat werden lassen. Aber als Mann oder Frau, wenn ich gern anders sein will, bin ich es jetzt einfach. Und wir dann anfangen zu sagen, naja, wie kriegen wir es aus der Bibel irgendwie hin? Das meine ich. Und das hat Philadelphia alles nicht gemacht. Sie haben das Wort bewahrt, sie haben geguckt, was sagt denn Gottes Wort? Also mein Wort gehalten. Das zweite ist, sie haben den Namen nicht verleugnet. Ja, sie haben dazu gestanden, Jesus ist der einzige Weg. Und Freunde, das war auch damals politisch nicht korrekt. Die haben ja in einer Zeit gelebt, wo es viele Götter gab. Wo irgendwann sogar der römische Kaiser, also gerade die Offenbarung ist in der Zeit geschrieben, wo der römische Kaiser Domitian der Überzeugung war, ich bin Herr und Gott. Und dazu sagen, nee, es gibt nur einen Herrn und nur einen Gott und der ist Jesus Christus. Und das hat diese Gemeinde auch. Sie hat sich nicht beirren lassen, sondern hat das weiter bezeugt. Das heißt nicht, dass wir nicht Menschen anderer Religionen wertschätzen. Und es geht auch nicht, dass wir deshalb Menschen verfolgen. Das ist ja alles schon passiert als bei Christen im Mittelalter, dankenswerterweise. Ja, also nicht dann, also nee, verstreich das bitte mal, ne, wenn das nachher, das nur das zitiert bei Idea, Bundessekretär sagt, ne, was ich sagen wollte ist, dass das nicht mehr heute unsere Zeit bestimmt. Ja, wobei es auch da Länder geben kann und vielleicht auch manche Christen, die verfolgen andere, weil sie einen anderen Glauben haben. Das ist gefährlich. Sondern dass wir wertschätzen mit anderen Menschen, anderen Religionen und anschauen, umgehen, aber deshalb nicht aufgeben, zu sagen, wer Jesus ist. Und dass Jesus der Weg zum Vater ist. Und dazu einladen. Also, was lobt Jesus? Die kleine Kraft, die große Treue. Und zum Schluss sehen, was Jesus verspricht. Jesus verspricht die offene Tür. Die Tür ist schon auf. Geöffnet aber von Jesus. Nicht die Gemeinde hat sie geöffnet, sondern die Gemeinde soll sie nur durchschreiten. Im Gemeindeaufbau sagt man schon mal, was macht ein Surfer? Der nutzt eine Welle, der macht die Welle nicht. Wir können die Welle nicht machen. Wir können versuchen, Türen aufzubrechen, wenn wir sagen, das wollen wir aber als Gemeinde unbedingt. Wenn Jesus sie nicht öffnet, hilft das nichts. Ich kann mir heute Morgen Mühe geben, ich habe versucht, eine gute Gliederung hinzukriegen, versuche euch ein bisschen mit hineinzunehmen, das lebendig auch zu gestalten. Aber letztendlich, ob dieses Wort heute Morgen ein Vortrag ist oder das Wort des lebendigen Gottes an dich, da muss ich ganz stark vertrauen und dafür beten, dass Jesus dein Herz öffnet und dass du nicht von innen die Tür zuhältst. Im nächsten Sendschreiben heißt es am Schluss, Offenbarung 3,20, da sagt Jesus, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wer die Tür öffnet, du kannst mich auch zuhören, nee, Jesus will ich nicht. Jesus zieht und du sagst, nee, will ich nicht. Und auch wir als Gemeinde, wo ist denn die offene Tür? Deshalb hatten wir dieses Zukunftstreffen auch letztes Jahr. Da ist die Frage, was glauben wir, wo ist die offene Tür? Und da brauchst du bestimmt auch noch Gebet zu sagen, was ist das, wo wir den Eindruck haben? Das hat Jesus mit dieser Gemeinde vor. Die offene Tür, natürlich zum Heil ist das Jesus, aber jetzt auch durch Jesus den Zugang zu den Menschen, die missionarische Möglichkeit. Und das ist eben auch die offene Tür ein Bild. Wo können wir denn das Evangelium von Jesus weitersagen? Für uns. Was ist die missionarische Situation? Und das Spannende war, können wir noch mal ganz kurz zurück auf das Bild? Genau. Das ist also Philadelphia und Philadelphia lebte hier geografisch am oberen Ende eines breiten Tales, wo einer der Haupthandelswege zwischen Europa und Asien lief. Man nannte das auch manchmal das offene Tor zum Orient. Und was passiert da? Da gehen Menschen durch, machen mal Pause auf dem Weg, müssen da mal übernachten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in Philadelphia Menschen das von Evangelium gehört haben, weil die Menschen in Philadelphia, die Christen, Mut hatten, vielleicht der Hotelier, der legte vielleicht was Christliches aus oder hat zumindest irgendwie, vielleicht hing da irgendwo ein Kreuz oder was auch immer oder ein Fisch und jemand fragt, was für ein Fisch hier, ihr habt doch gar keinen Fisch auf der Speisekarte und der erklärt, was der Fisch bedeutet. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen auf dem Weg hier durch erlebt haben und von Jesus gehört haben und haben das dann mitgenommen in ihre Heimat, weil man fragt sich ja manchmal, wie kam denn das Evangelium nach Indien? Ja, also der Legende nach hat das der Apostel Thomas gemacht, also mein Namenskollege. Aber, ne? Aber wie viel vielleicht auch durch einzelne Christen? Wie kam es nach Äthiopien? Ja, durch den Kämmerer wahrscheinlich. Apostel 8. durch einzelne Menschen auch, die angerührt wurden. Das Blöde ist nur, da hat die Gemeinde in Philadelphia sich bemüht und hat Evangelium bezeugt, hat erzählt, was ihnen der Glaube bedeutet, was ihnen Jesus bedeutet und was das verändert hat in ihrem Leben, wie das sie ermutigt, wie sie das auch korrigiert hat, was auch immer. Haben sie erzählt, Leute waren davon begeistert? Manche auch nicht, aber haben vielleicht einen Anfang mit Jesus gemacht. Das Blöde ist nur, die wurden nie Gemeindemitglied. Die haben nie einen Zehnten an Philadelphia bezahlt, weil die sind ja weitergereist. Und wisst ihr, ich lebe in einer dörflichen Region gerade und da ist genau das der Punkt. Da macht man eine super Kinderarbeit an manchen Stellen. Und dann werden die Kinder groß, was machen die? Na, die studieren natürlich nicht in einem Dorf mit 900 Einwohnern. Die gehen nach Frankfurt, nach Mainz, nach Göttingen, wo auch immer hin. Und dann habe ich manchmal erlebt, wenn ich in Gemeinden kam, die sagen, ja, ich komme da und daher. Und waren da in diesen Gemeinden Menschen, die Verantwortung genommen haben, haben da Gemeinde gebaut. Davon hat aber die Gemeinde auf dem Dorf nichts. Aber wer hat davon was? Die Gemeinde Jesu und das Reich Gottes. Und das kann auch sowas sein, so eine offene Tür. Und wir haben das selbst in Mainz erlebt, dass dann junge Leute, die wir dann sozusagen aufgebaut haben, im Glauben gefördert, wenn die studieren wollten, wollten die auch mal gerne aus Mainz weg. Wir hatten halt den Vorteil, es kamen halt andere nach Mainz, ne? Also habe ich irgendwann gesagt, wir müssen nicht mehr daran denken, hey, kriegen wir jetzt aus den Kindern Erwachsene, die irgendwann mal Gemeindeleitung hier werden, sondern wir müssen einfach sagen, wir geben das Evangelium mit, dass aus ihnen Männer und Frauen Christi werden und sie ihren Glauben leben dahin, wo Gott sie stellt. Und wir gucken, was unser Auftrag sonst noch ist. Aber was ich sagen will, ist, Jesus öffnet die Tür, schaut, was ist die Tür, die Jesus für euch als FEG Hofheim, als FEG Main-Taunus, Entschuldigung, eben öffnet. Wenn Jesus die Tür nicht öffnet, haben wir keine Chance. Was ist die offene Tür hier? Und zum Schluss verheißt Jesus noch theologische Konflikte. Also das ist auch spannend. Ne? Also er sagt ja, hey, da gibt es Leute, die werden euch sagen, ihr seid das nicht und so weiter. Da gibt es theologische Probleme, ihr seid auf dem falschen Weg. Auch das kann passieren. Ja? Wobei ich erlebe meistens, wenn Gemeinden sich an theologischen Fragen zerstreiten, dann ist die theologische Frage, das, was hier so auf der Oberfläche ist, aber eigentlich bewegt sich's hier. Da geht es um Macht oder andere Dinge. Also es geht selten noch wirklich um die theologische Frage. Vereinzelt auch. Ne? Aber hier wird Ihnen das gesagt. Und selbst das kann ja zur Klärung beiführen, dass wir nochmal genauer hinschauen, was sagt denn die Bibel? Also auch ein theologischer Streit kann ja dazu dienen, dass wir wieder neu genauer hinschauen, was sagt uns denn hier Gottes Wort? So, last but not least, Jesus verheißt uns auch eine wunderbare Zukunft. Vers 12. Da werden Christen, die gerüttelt werden von der Synagoge des Satans, deren Glaube angefochten ist, angezweifelt wird, da werden diese Menschen übrigens, Philadelphia ist ein erdbebengefährdetes Gebiet, sie hören jetzt, egal was euch rüttelt und schüttelt, ihr habt bei Jesus eine Zukunft. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes. Er soll nicht mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalems, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Ey, hier steht einfach, Jesus sagt, ihr seid meins. Und damit meine ich nicht meins hier, wo ich mal herkam, sondern M-E-I-N-S. Ihr gehört zu mir. Lasst euch nicht beirren. Das gehört auch zu Gottes Möglichkeiten und zu deiner Zukunft. Du gehörst Jesus. Es können Glaubenszweifel kommen, es können Verletzungen kommen, es können Erschütterungen kommen. Aber du gehörst zu mir. Das ist fest auf dich geschrieben. Und du wirst im Himmel eine Säule sein, du wirst eine tragende Rolle haben, das könnte man sogar sagen. Ja, was ist jetzt zu tun? Ich lade euch ein, sehen auf Jesus. Sehen, wer er ist und wie groß er ist und wie nah er ist und wie gut er zu uns ist. Haltet das, was ihr habt. Lasst euch nicht entmutigen von der kleinen Kraft, von mächtigem Gegenwind oder was auch immer, sondern steht treu zu ihm, zu seinem Namen und zu seinem Wort. Und schaut, was ist die offene Tür, die es gilt zu durchschreiten. Und haltet fest an dem, was euch anvertraut ist. Das schenke euch Gott, da segne er euch und setze euch zum Segen. Amen.
und beten, dass Gott sie segnet und zum Segen für andere Menschen in ihrer Umgebung setzt. Danke Ihnen fürs Zuhören.